So, herzlich willkommen auch zu meiner Session. Ich hoffe, ihr seid jetzt gemütlich in den Tag gekommen und seid jetzt total aufnahmebereit. Deswegen nehme ich ja immer ganz gern diesen zweiten Zeitslot, weil ich glaube, da habt ihr eine hohe Aufmerksamkeit und kein Suppenkoma, genug Kaffee schon drin und vor allem ist der eigentliche Grund, dass ich dann tendenziell so fit bin, dass ich diese Session machen kann. Freue mich, dass ihr da seid. Ich denke, die meisten dürften mich kennen oder schon heute Morgen kennengelernt haben. Deswegen ganz wenige Worte nur zu mir. Ich bin Kostja. Ihr könnt mich erreichen auf allen möglichen Kanälen. Falls es im Nachgang für diese Session noch Fragen geben sollte, ihr Kontakt aufnehmen wollt, ihr Feedback abgeben wollt, ja, auch was euch dann vielleicht noch später eingefallen ist und was ihr dann nicht mehr auf den Feedbackbogen schreiben könnt, dann gerne einfach Kontakt aufnehmen. Würde mich freuen, da auch nochmal von euch zu hören, ob denn diese Session euch was gebracht hat. Ich spreche heute ein bisschen über das Thema Near Real Time, nämlich Echtzeit im Internet der Dinge-Zeitalter, Daten auf der Überholspur. Ihr wisst wahrscheinlich, dass ich so ein bisschen aus der Datenecke komme, bin seit einigen Jahren deswegen SQL Server MVP. Nein, eigentlich gar nicht mehr, weil da gibt es Änderungen. Ich bin jetzt Data Platform MVP. Und beschäftige mich aber mit allen Datenthemen so auf der Microsoft-Plattform, speziell natürlich auch aus der Entwicklersicht. Alles das, was da spannend sein könnte. Und der ein oder andere hat vielleicht auch in der Vergangenheit schon mal einen Vortrag gehört zum Thema Stream Insight. Das ist heute nur ein Randaspekt, wobei das Grundthema das gleiche ist. Es geht nämlich darum, dass wir ja in einem Zeitalter leben, wo immer mehr Daten irgendwo entstehen, auch in immer schnellerer Frequenz, die von euch irgendwie verarbeitet werden wollen oder von eurer Software. Dann kann man an sich natürlich hinsetzen und dafür was Eigenes schreiben. Man kann aber auch eine Infrastruktur nutzen, die ein Anbieter zur Verfügung stellt. Und Microsoft tut das natürlich auch durch einige Produkte, insbesondere auf der Azure-Plattform. Und da werden wir heute dann ein bisschen was kennenlernen und uns anschauen. Die große Überschrift Big Data ist eine, die ich eigentlich gar nicht mehr so arg mag, weil das so verbraucht ist. Aber wir müssen uns noch mal ganz kurz angucken, was denn so die Definition zum Thema Big Data sagt. Und wenn man sich dann umschaut, dann stolpert man mehr oder weniger automatisch über diese drei Vs. Volume, Variety, Velocity, das ist so das, was üblicherweise immer wieder genannt wird, wenn es um Big Data geht. Interessanterweise ist aber beim Großteil der Leute, mit denen ich mich so unterhalte, es so, dass wenn Big Data genannt wird, eigentlich jeder nur an Volumen denkt. Ist das so bei euch? Also eigentlich, ne, Big Data ist erstmal, oh ja, Big Data Problem habe ich nicht, weil ich habe weder groß noch viel. Ist aber in der Tat so, dass auch im Netz, wenn man sich umschaut, immer noch die meiste Aufmerksamkeit geht in Richtung Volumen. Also deswegen wurde viel schon erzählt, auf diversen Konferenzen habt ihr wahrscheinlich auch schon irgendwelche Dinge gehört zum Thema MapReduce, zum Thema Hadoop. HD Insight ist ja quasi die Adaption auf der Microsoft-Seite in der Cloud-Plattform. Und das ist natürlich auch ein wichtiges Thema, aber berechtigterweise sagt der ein oder andere, ja, das ist aber gar nicht mein Problem. Nach dem Volumen war es dann auch mit der Variety so, dass eine Zeit lang es total angesagt war über das Thema, ich kann zumachen? Ja. Es total angesagt war, über das Thema NoSQL zu sprechen. Richtig? Habt ihr alle auch schon mal einen Vortrag zugehört, oder? Habt ihr alle auch schon mal dran geglaubt, hey, wir müssen irgendwie auch mal was mit NoSQL machen, weil das machen gerade alle? Ja, habt ihr alle schon mal gedacht, oder? Also natürlich gibt es eine absolute Daseinsberechtigung für all diese NoSQL-Datenbanken und für das Thema an sich. Aber das Thema NoSQL habe ich ein Stück weit als Hype auch deswegen wahrgenommen, weil alle gesprochen haben über Big Data und gesagt haben, naja, da gibt es aber so viele unterschiedliche Daten und Datenformate, dass eben das sich nicht alles für relational eignet. Und außerdem ist es ja auch so aus der Applikation heraus teilweise viel einfacher, wenn ich da in so eine Dokumentendatenbank einfach irgendwelche Strukturen reinspeichere und die da auch relativ flexibel, ohne festes Schema verarbeiten kann. Wo am wenigsten drüber gesprochen wird, immer noch auch in meiner Wahrnehmung, ist aber das Thema Geschwindigkeit. Es gibt ein paar Ausnahmen, das sind diejenigen von euch, falls da jemand dabei ist, die sowas machen wie Produktionsstraßensteuerung oder so. Also im Bereich Produktion gibt es natürlich schon sehr lange alle möglichen Systeme, die das Problem Near Realtime haben. Aber es ist eigentlich eher die Ausnahme. Und bei ganz, ganz vielen Softwareentwicklern ist es so in der Gedankenwelt eigentlich ein Thema, was nicht so richtig vorkommt. Wenn man dann aber genauer hinschaut, und ich bin ja immer ein bisschen provokant und sage deswegen schon lange, eure Software ist sowieso, wenn ihr ehrlich mal zu euch selbst seid, sowieso nur endlich wichtig. Ja, also die wird sowieso in ein paar Jahren wieder ersetzt durch die nächste Iteration an dem neuen Style, wie man dann Software baut und das, was dann gefragt ist und die Oberfläche, die dann gefragt ist und das, was eure Software ausmacht, ist in der Regel tatsächlich nicht diese Software und wie die bedient wird, sondern das, was die Software ausmacht, ist, welche Informationen werden damit verarbeitet und was für einen Nutzen wird hinterher aus diesen Informationen generiert für den Kunden. Und interessanterweise kommt dann Geschwindigkeit sehr schnell ins Spiel. Denn wenn ihr euch diese Daten jetzt anschaut, auch die, die ihr heute schon verwaltet mit eurer Software, werdet ihr feststellen, in der Regel, gerade bei Transaktionssystemen, sind die neuesten Daten die wichtigsten, die wertvollsten. Die, wo man am meisten draus tun kann. Ja? Archivsysteme sind natürlich auch ganz nett, aber wenn die Daten mal 5 Jahre alt sind, dann will man da vielleicht irgendwann nochmal ran. Für irgendeine Business-Entscheidung, die ich jetzt treffen möchte, ist das aber üblicherweise höchstens im Sinne von Machine Learning-Algorithmen und strategischen Entscheidungsprozessen, die ihr in eure Software einbaut, sind diese älteren Informationen eher nicht ganz so wertvoll und relevant wie die, die jetzt gerade entstehen oder die jetzt gerade brandneu sind. Das heißt, der Wert von Daten nimmt in der Regel über die Zeit ab. Und deswegen ist es natürlich unter Umständen tatsächlich ein Geschäftsvorteil, wenn ich eine schnellere Verarbeitung ermögliche und wenn ich schneller auf diese hereinkommenden Daten, die sich jetzt in mein System hineinbegeben, reagieren kann, damit irgendwas tun kann. Das Entscheidende, wenn man sich diesem Thema dann annähert, ist, dass man sich mal kurz Gedanken darüber macht, wie sich eigentlich solche Daten, die hereinfließen in mein System, unterscheiden von denen, die da schon drin ruhen. Und auch das ist ein Punkt, der den geneigten Softwareentwicklern dann erstmal vor eine kleinere Herausforderung stellt, weil man muss wirklich ein Umdenken machen. Das ist das, was wir alle kennen, das ist das, was wir alle schon 1000 Mal gemacht haben und das ist das, was wir vielleicht auch irgendwo gelernt haben, nämlich Daten relational ablegen, dann liegen die schön in der Datenbank und dann kann ich über diese relationalen Strukturen mit einer Abfragesprache abfragen. Der Gag ist, wenn man sich das zerlegt, dann ist das Vorgehen immer so, ich habe hier diese Datenbank, also meinen Parkplatz in diesem Fall, da stelle ich Autos rein oder drauf. Und wenn jetzt mich einer fragt, hey, sag mir doch mal, wie viele rote Autos da stehen, dann mache ich ganz kurz diesen Parkplatz zu, renne über den Parkplatz, zähle alle roten Autos, mache dann den Parkplatz wieder auf und sage, 500 rote Autos auf diesem Parkplatz. Okay? Das ist die Vorgehensweise, wie üblicherweise solche Engines vorgehen. Also auch ein SQL-Server macht das so und dieses Absperren, ne, kennt ihr als irgendwelche Locking-Mechanismen, die dafür sorgen, dass ich halt eine valide Antwort geben kann, die dann auch entsprechend zuverlässig dem Anfragenden gegeben werden kann. Wollte ich jetzt mit dieser Technik die Frage beantworten, wie viele rote Autos sind denn in den letzten 60 Minuten da vorne auf dieser Straße vorbeigefahren? Und ich würde dieses Modell anwenden, wie sähe das denn aus? Straße absperren, naja, fast. Ich würde einfach diesen Parkplatz da nehmen, falls er ausreichen würde, würde jedes rote Auto auf diesen Parkplatz winken, würde nach einer Stunde kurz absperren, die roten Autos zählen, den ersten wieder fahren lassen und hätte innerhalb kürzester Zeit den Effekt erreicht, dass entweder ich sehr gefährlich lebe oder aber keiner mehr rote Autos kauft. Ja? Weil das ist ja wahrscheinlich nicht die ganz großartigste Lösung, wenn ich dann jetzt immer denken müsste, okay, nur weil ich ein rotes Auto fahre, werde ich da auf den Parkplatz rausgewunken. Insofern ist das wahrscheinlich nicht die richtige Herangehensweise, um so eine Frage zu beantworten. Und das, was dann passiert oder was dann solche in allgemeinen Sprachgebrauch auch gerne Complex Event Processing Engines genannten Systeme tun oder auch Datenstromanalysesysteme, die kippen dieses Modell ein bisschen. Denn bei meiner relationalen Datenbank, also für Data at Rest, da konnte ich ja relativ einfach hergehen, hier einfach diese Abfrage ändern und sagen, okay, wir ändern jetzt mal Rot in Grün, feuer das wieder ab, das wird genau auf die gleiche Technik beantwortet, wie das vorher bei den roten Autos auch der Fall war. Insofern könnte man sagen, die Abfrage war variabel, der Datenbestand war aber für diesen Zeitraum der Abfrage immer fix. Und das ändert sich jetzt hier. Hier ist es nämlich so, dass eigentlich die Abfrage fix wird. Also ich formuliere schon im Vorfeld genau meine Frage da oben. Ich sage dieser Engine, mich interessieren rote Autos in den letzten 60 Minuten. Und ich sage vielleicht auch noch, wie häufig will ich das denn aber wissen? Weil es könnte ja sein, dass ich zwar von den letzten 60 Minuten wissen will, das aber alle 10 Minuten. Also alle 10 Minuten von dieser Engine eine Aussage über die letzten 60 Minuten erwarte. Wenn ich das jetzt so einer Engine mitteile, diese Frage, dann weiß die, was sie tun muss, um mir immer die gewünschte Antwort zu liefern. Ich kriege also kontinuierlich Antworten. Ich kann aber diese Abfrage nicht mehr so einfach dann während diese Abfrage läuft ändern. Ja? Das ist ein ganz wichtiges Konzept und es ist hier nochmal aufgeschrieben, was so dieses Streaming Data Paradigm ist. Also, wenn ich unterschiedliche Fragestellungen habe, dann muss ich unterschiedliche Herangehensweisen wählen und für solche Fragestellungen wie dieses, da fahren jetzt Autos auf dieser Straße vorbei, ich möchte dazu eine Frage stellen, ich möchte aber, dass dieser Datenstrom, dieser Fluss jederzeit weiterlaufen kann, dann muss ich eben die Frage stellen und die Engine kümmert sich darum, okay, was muss ich mir merken, hat intern dann in Memory quasi die Speicher, um festzulegen, was muss ich mir noch merken und weiß dann aber auch, hey, wenn nur die letzten 60 Minuten gefragt sind, wenn die dann irgendwann rum sind, die 60 Minuten, dann kann ich alte Informationen wieder vergessen und dann wird die Engine darüber nichts mehr wissen. Ja? Jetzt hatte ich ja schon ein bisschen ketzerisch gesagt, ja, eine Frage dazu?
Nicht der Aspekt ist auch, dass du die Frage jetzt vorher stellen musst. Im Nachhinein. Die erste Frage kannst du im Nachhinein stellen. Die Frage musst du auch schon vorher stellen, wenn du weißt, was musst du überhaupt machen.
Ja, also der Hinweis oder die Frage war, das ändert sich doch jetzt dann aber auch, dass ich die Frage eben im Vorfeld stellen muss und sie nicht hinterher fragen kann an diese Datenbank. Das stimmt grundsätzlich fast. Warum fast? Weil ich natürlich die Möglichkeit habe, auch weiterhin diesen Strom quasi auch noch irgendwo zu persistieren. Also mit trotzdem alle Informationen aufzuheben und dann hinterher auf verschiedene Arten da auch wieder die dann nochmal nachzuprozessieren. Selbst wenn ich dann auch wieder so eine Datenstromanalyse machen wollen würde, könnte ich trotzdem quasi so ein Replay machen, dass der Strom einfach nochmal fließt, ne? Und ich dann hinterher neue Fragen draufsetze. Aber du hast grundsätzlich natürlich recht. Ich muss jetzt hier mir vorher Gedanken über die Abfrage machen. Und wenn ich dann so einen Job gestartet habe, dann ist diese Abfrage eben fix, ne, damit die Engine auch entsprechend handeln kann. Ich hatte vorhin schon mal so ein bisschen ketzerisch gesagt, dass viele Softwareentwickler so ihre Software in den Vordergrund stellen und noch gar nicht so erkennen, wo sie dieses Big Data Problem haben oder warum sie das betreffen könnte. Ich glaube, das ändert sich so langsam ein bisschen. Hier sind jetzt ein paar Szenarien aufgeschrieben, was Kunden ganz gerne immer so tun wollen. Und ja, zugegebenermaßen ist ein bisschen nicht eine Marketingfolie, aber es sind natürlich die Sachen, die am offensichtlichsten sind, die jetzt da draufstehen. Also Dinge, die euch dann vielleicht doch eben wieder nicht betreffen. Ich behaupte aber, wenn man da ein bisschen genauer reinschaut, gerade in die Frage zum Beispiel jetzt Clickstream Analysis, ja, also in dem Moment, wo ihr ein Frontend habt, was ihr euren Kunden anbietet und ihr würdet anfangen, tatsächlich mal zu überwachen, wie interagiert der Endanwender denn mit eurer Software? Hättet ihr schon den ersten Einsatzfall auf jeden Fall, wo ihr diese Daten nehmen könntet, einen kontinuierlichen Rückfluss über die Behandlung eures Systems generieren könntet und schauen könntet, was kann man da optimieren? Gibt es unterschiedliche Anwendertypen, denen ich dann mit einer regelbasierten Engine, die ich noch hinten dran schalte, vielleicht das Frontend dynamisch anpasse, sodass die ideal mit eurer Software zurechtkommen und so. Ja? Das klingt ein bisschen hirngespinstmäßig, aber wenn ihr heute mal so rumlauft und mal schaut, wie unterschiedliche Menschen ihre PCs, ihre Laptops, ihre elektronischen Geräte verwenden, werdet ihr feststellen, dass selbst bei denen, die da relativ affin sind, da würde ich jetzt mal alle im Raum dazu zählen, es schon große Unterschiede gibt. Und wenn man dann noch die Leute dazu nimmt, die nicht ganz so affin sind, dann tun die manchmal ganz erstaunliche Dinge auf ganz erstaunliche Arten, wenn die mit Software oder mit User Interface interagieren. Und das ist eine total spannende Sache, weil am Ende des Tages wollt ihr ja trotzdem, dass eure Software gut bedienbar ist, dass die Leute damit klarkommen und dass sie vor allem aber auch ihr Ziel erreichen. Denn die bezahlen euch doch dafür, dass ihr eine Software liefert, mit denen sie ihr Ziel erreichen. Richtig? So, also das ist insofern einfach nur mal ein kleiner Überblick und ihr findet sofort, glaube ich, noch weitere Szenarien, wenn ihr ein bisschen drüber nachdenkt. Was hat Microsoft jetzt zu diesem Themenkomplex, den ich jetzt kurz skizziert habe, so insgesamt im Angebot? Ich hatte das vorhin schon einmal kurz erwähnt. Stream Insight gibt es. Das ist eine Technologie, die gibt es schon länger. Und die ist natürlich nach wie vor im Microsoft-Portfolio. Denn es könnte ja sein, dass ihr sagt, naja, Cloud weiß ich noch nicht und bin ich noch nicht so sicher, dass ich das nutzen kann, nutzen darf, welche Daten ich da hinströmen lassen will. Aber vielleicht gibt es ja auch eine On-Prem-Alternative. Ja, die gibt es nach wie vor. Ist heute nur ein Randthema, weil wir sonst den Rest nicht schaffen. Habe ich aber schon Vorträge drüber gehalten und ist nach wie vor im SQL-Server mit drin quasi. Also wenn ihr einen SQL-Server kauft, eine Lizenz, dann habt ihr eigentlich alternativ auch die Lizenz gekauft, einen Stream Insight-Server aufzusetzen. Dafür muss man keinen SQL-Server dann tatsächlich installieren. Es reicht, wenn ihr nur diesen Stream Insight-Server dann installiert. Aber das Interessante ist, dass dieses Thema leider aus meiner Sicht ein bisschen gescheitert ist. Warum? Naja, weil gerade viel schon SQL-Server. Jetzt seid ihr also alles Entwickler und denkt, naja, so SQL-Server, ja, da brauche ich irgendwelche Server-Jungs, die mir dann diesen Server installieren. Und das gilt in ähnlicher Weise vielleicht für so einen Stream Insight-Server auch. Wenn man den aber in die Anwendung bekommen möchte, dann muss man anfangen zu programmieren. Denn die Infrastruktur da drumherum, die sieht so aus, dass es eigentlich basiert auf der CLR und dass ich ein Visual Studio brauche und Link-Abfragen schreibe. So, wer kann das wieder tendenziell nicht ganz so gut? Die SQL-Server-Leute. Also die Lizenz vielleicht hätten, sowas zu tun, haben sich vielleicht nicht an das Thema herangetraut oder haben es nicht als ihr Thema identifiziert. Oder haben gar nicht gewusst, dass das auf dem Installationsmedium mit drauf ist, diese Stream Insight Engine, weil es halt irgendwie ein Entwicklerthema ist. Okay? Wer aber auf der Suche ist, Stand heute, nach einer On-Prem-Lösung auf Microsoft Stack, um solche Probleme zu adressieren, der sollte sich nach wie vor das Thema Stream Insight mal angucken. Ja, das ist also auch zu erwarten aus meiner Sicht, wobei ich das nicht unterschreiben würde, aber zu erwarten ist, dass auch im SQL Server 2016 das noch drin ist. Okay? Warum gibt es dann jetzt eine Alternative in der Azure Cloud und was ist da der Unterschied, beziehungsweise was ist eigentlich Azure Stream Analytics? So heißt das Produkt. Naja, es ist eine Engine, die mehr oder weniger das Gleiche kann, aber die jetzt als Azure Service implementiert ist. Was bringt das mit sich? Zum einen, ihr habt dieses Management und die Entwicklung über das Azure-Portal als eine Möglichkeit. Das heißt, ihr habt ein fertiges User-Interface, wo ihr im Prinzip diese Complex Event Processing Engine mit verwalten und administrieren könnt. Und ihr habt zusätzlich natürlich noch Rest-Endpunkte, sodass ihr das auch anprogrammieren könnt, wie bei eigentlich allen anderen Azure-Services auch. Das, was hier vielleicht noch ein bisschen interessant ist auf dieser Folie und gilt aber tatsächlich auch eigentlich schon für Stream Insight, so eine Technologie ist dann der Grundstein dafür, dass ihr so Real-Time-Dashboards baut, dass ihr vielleicht irgendwo auch nochmal schaut, Wie könntet ihr eure Software anreichern um solche Aspekte? Also wo nämlich eine direkte Reaktion auf die Daten, die ihr verarbeitet, die gerade der Benutzer in euer System bringt oder die irgendwelche Devices, Sensoren, was auch immer, irgendwelche Geräte in euer System bringen, wie könnt ihr die gewinnbringend dann tatsächlich einbauen? Ich glaube, dafür braucht es in den meisten Fällen so ein Gerät. Also so ein Gerät, dem ihr eine Fragestellung mitgeben könnt und wo ihr immer in regelmäßiger Frequenz Antworten bekommt, die ihr dann nutzen könnt in eurer Software. Das ist ja hier so das beliebteste Beispiel, ne? Aber Twitter ist ein bisschen lame, deswegen schauen wir uns gleich dann als Demo noch ein bisschen was anderes an. Weil natürlich viele sagen, ja, Social Media, aber das ist ja nicht meine Software, auch da, ne? Klar, dass die jetzt hier irgendwie einen tierischen Datenfluss haben, das ist einfach so. Also unbestritten ist die Frequenz, in der da Tweets abgesetzt werden, weltweit einfach riesengroß. Und das habt ihr tatsächlich vielleicht in eurem System nicht. Warum ist die Folie trotzdem hier drin? Weil es zeigt, was sich da getan hat. Ich hatte eben nämlich gesagt, bei Stream Insight brauchte es Link-Abfragen. Jetzt seht ihr, wie so eine Abfrage bei Azure Stream Analytics aussehen würde und stellt fest, naja, das sieht irgendwie fast so SQL-mäßig aus, TSQL-mäßig aus. Und das sind auch wirklich nur zwei Zeilen Code und wenn man die in eine Zeile schreibt, dann ist es auch nur noch eine Zeile Code. Ne? Ich fand den gar nicht so schlecht. So, das Einzige, was hier vielleicht noch ein bisschen unbekannt ist, ist das Thema Tumbling Window. Tumbling Window ist ein Operator, der jetzt von dieser Stream Analytics Engine bereitgestellt wird und den man eben braucht, um genau diesen temporären Aspekt hineinzubringen in diese Abfrage. Also ihr hattet vorhin diese Data at Rest und Data in Motion Folie, wo es ja schon mal darum ging, wenn ich also eine Frage stelle wie in den letzten 60 Minuten, dann muss ich das ja irgendwo ausdrücken. Dafür gibt es Operatoren, wie zum Beispiel ein Tumbling Window, ein Hopping Window, ein Sliding Window und was das genau ist, das werden wir auch gleich noch ein bisschen näher kennenlernen. Ja? Diese Folie hat jetzt für euch ein gutes und ein schlechtes, nämlich es ist tatsächlich wieder ein bisschen von der Abfrage her TSQL näher. Also man muss wieder vielleicht ein bisschen mehr Know-how auch haben, wie formuliere ich SQL-Abfragen. Falscher Knopf. Aber das Gute daran ist, ich kann mich wirklich hier jetzt voll auf diese Abfrage konzentrieren und habe im Gegensatz zu dem, was ich bei Stream Insight gesehen habe, wirklich den Fokus auf das, was ich tun will. Denn die ganze Infrastruktur drumherum, das ganze System, wo ich dann hinterher diese Abfrage einfüge, wird mir halt auf Azure schon bereitgestellt und ich muss mich um diese, sage ich mal, eher Infrastrukturteile von dem System nicht kümmern. Was wäre ein weiterer Aspekt, warum es unter Umständen sinnvoll sein könnte, das in der Cloud zu tun? Naja, wenn wir wirklich so in Richtung IoT denken und ich habe ja heute Morgen auch schon angekündigt, dass es heute Nachmittag dazu nochmal zwei tolle Vorträge gibt vom Alexander und dann hinterher auch noch vom Peter und da ist der Punkt, wir reden über Devices. Ja? Und bei diesen Devices entstehen unter Umständen ja relativ zügig relativ viel Signale in einer sehr kurzen Zeit und sehr kontinuierlich. Wo sind diese Signale aber unter Umständen dann, also wo kommen die her? Naja, die sind ja vielleicht schon verteilt. In dem Moment, wo ihr echt so ein bisschen an Maker-Szene denkt und an Smart Home und an Smart Car und was weiß ich, was alles smart werden wird. Auch mein Kühlschrank wird sicher total smart werden und dann künftig automatisch immer nachbestellen, was mir so fehlt. Vielleicht will ich das auch nicht, aber unabhängig davon, es wird einfach mehr Signale geben, die sowieso schon irgendwie verteilt sind. Also, das heißt, ich gehe fest davon aus, dass ein viel höherer Prozentsatz an Systemen plötzlich ein verteiltes System ist. Ihr wollt nämlich Informationen konsumieren oder verarbeiten, auch in eurer Software, wo Informationen von außen kommen. Von außen heißt immer, die müssen ja schon irgendwie übers Internet kommen. In dem Moment, wo die irgendwie übers Internet kommen, sind sie quasi in der Cloud, oder? Da sind wir uns schon einig. Insofern ist vielleicht diese Hürde dann auch gar nicht so groß. Und tendenziell ist es natürlich clever, wenn ich das Processing auch dann ein bisschen näher dahin bringen kann. In manchen Fällen wird es sogar erforderlich sein, dass ich es noch näher dahin bringe und schon mal so eine Vorverarbeitung mache und gar nicht alles jetzt zum Beispiel in so einen Azure Stream Analytics schicke. Ja, aber das ist noch ein weiterer Aspekt. Ansonsten ist es einfach so, in solchen verteilten Systemen sind diese Streaming-Daten normalerweise oder natürlicherweise schon nicht lokale Informationen und deswegen tendenziell vielleicht auch ganz gut in der Cloud zu verarbeiten. Wie sieht von so einem Gesamtsystem eigentlich immer so eine End-to-End-Architektur aus? Also wenn man das mal relativ weit abstrahiert, ist es so, dass wir reden über Datenquellen. Irgendwo werden diese Daten generiert, entstehen diese Daten, die müssen irgendwo eingesammelt werden. Da gibt es auch wieder in Azure ein Konzept, nennt sich Azure Event Hub. Das werden wir heute auch kennenlernen. Das heißt, ich brauche erstmal irgendein Funnel-In-System, was in der Lage ist, all diese Sensordaten, all diese Signale, also all diese Datenströme entgegenzunehmen. Dann will ich das Ganze irgendwie prozessieren. Das kann dann eben sein, auch durchaus in manchen Fällen über Nacht in so einem Batch-Job mit HD Insight oder Hadoop. Es kann aber sein, dass ich halt näher an die Echtzeit will. Und dann würde ich unter Umständen eben so ein System wie Azure Stream Analytics hernehmen. Und dann will ich das Ganze wieder ausliefern. Warum? Naja, weil nur wenn ich die Daten dann wieder irgendwo hinliefere und da irgendwas Vernünftiges mit passiert, der Mehrwert entsteht auf der Consumer-Seite. Und auf der Consumer-Seite gibt es eben zum einen weiterhin auch die Möglichkeit zu sagen, okay, da sind alle Daten gespeichert. Ja? Auch das ist eine Consumer-Seite, also es gibt Senken, wo einfach persistiert wird und wo ich in 5 Jahren mir die Fragestellung überlegen kann und dann historische Daten da auch bemühen. Es gibt aber vielleicht eben auch dann wieder Devices, die diese Informationen wieder entgegennehmen. Oder es gibt halt auch so Real-Time, Predictive Analytics, BI-Dashboards, aber auch sowas wie, und das ist vielleicht für euch auch nochmal ein interessantes Beispiel, sowas wie, wenn ich dann noch Machine Learning draufpacke, dann könnte es zum Beispiel sein, dass wenn ich jetzt ein Verkäufer bin und ich nehme euer Profil auf, also du kommst als Kunde zu mir, ich erfasse dein Profil, unterhalte mich ein bisschen mit dir und alles, was ich rausfinde, tue ich als Indikator in mein System und mein System wird mir anzeigen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass du bestimmte Produkte kaufst. Ja? Ich habe ein sehr simples Beispiel, was ich gerne nachher jemandem noch in der Pause zeigen kann, wo ich so einen Machine Learning Algorithmus habe, relativ einfacher Decision Tree, und ich kann halt dann sagen, hier Jahreseinkommen, verheiratet oder nicht verheiratet, männlich, weiblich und so weiter und so fort. Und das System sagt mir, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Person ein Fahrrad kaufen wird oder nicht. Wenn ich das direkt in meinem System wieder zurückgebe, dann hilft es vielleicht dem Verkäufer, das richtige Produkt anzubieten und nicht das, wo die Wahrscheinlichkeit halt gering ist, dass er mir das verkaufen kann. Ja? So, also End-to-End-Architektur. Frage noch?
Ja, kurze Frage zum Thema Performance. Wir reden ja von Nah-Echtzeit-Anwendung.
Ja.
Und Devices und irgendwo erzeugt was Last. Wenn ich alleine TCP oder so eine Netzwerkkommunikation gestalte, das durch den zusätzlichen Punkt. Wie wirkt sich das auf die Performance aus? Also wenn ich jetzt mal, wir haben zum Beispiel solche Fälle, wo eine Scanstraße steht, wo nicht, da gehen 700 Belege pro Minute durch. Mhm. Und jetzt möchte ich gerne mitschreiben.
Also die Fragestellung ist, wie wirkt sich das auf Performance aus und was kann man da so erreichen? Performance ist ein Thema, aber 700 Belege pro Sekunde würde ich sagen, selbst pro Sekunde würde ich sagen, ist noch ein absolut handelbares Problem. Ja? Denn ihr müsst euch vorstellen, solche Systeme, die wollen ja teilweise genutzt werden, also zum Beispiel Azure Stream Analytics will genutzt werden von einem Formel-1-Team. Und ich kann dir sagen, die haben ein paar mehr Signale pro Sekunde von diesem Auto. Und vor allem, wenn die zu langsam darauf reagieren würden, dann fliegt das Auto da hinten schon in die Luft, bevor sie darauf reagieren können. Also es gibt da Herausforderungen, aber diese speziell Azure Stream Analytics und das vielleicht nur als ganz kurzer Exkurs, kam deswegen auch ein bisschen später, weil mein Gefühl ist, dass Microsoft zuerst gedacht hat, wir nehmen Stream Insight und tun das einfach auf Azure und dann festgestellt hat, okay, da ist aber dieses Thema Skalieren relativ endlich und vielleicht müssen wir technologisch nochmal ein bisschen was ändern und tun, um zu einem Service zu kommen, der dann tatsächlich auch solche Anforderungen erfüllt. Das heißt, das gibt euch auch schon einen kleinen Indikator. Man kann mit Stream Insight On-Prem schon ziemlich viel tun. Auch da würde ich sagen, für eure oder für die Anforderungen von gerade eben noch ausreichend. Aber Da hängt es natürlich am Ende auch nochmal tatsächlich an, was habt ihr da für Hardware und wie genau ist da eure Infrastruktur. Und da muss man sich das halt in einem Proof of Concept sehr genau angucken, ob man die Performance schafft, die man braucht. Bei Stream Analytics sehen wir nachher auch, habe ich bis zu einem gewissen Maß relativ freie Skalierungsmöglichkeiten und kann einfach sagen, okay, ich brauche noch mehr Performance und dann kriege ich mehr Performance. Ja? Wir schauen uns ganz kurz mal schon mal das Azure-Portal an. Ich gehe davon aus, ihr kennt alle so ein Azure-Portal, richtig? Wer hat das noch nie gesehen? Echt? Okay, dann ist es ja gar nicht schlimm. Ich wollte sowieso nur einen ganz kurzen Überblick geben. Also so ein Azure-Portal sieht grundsätzlich mal so aus, beziehungsweise das ist das alte Azure-Portal. Es gibt auch noch ein neues Azure-Portal. Aber es sieht eigentlich, egal wie, immer so aus, dass es unterschiedliche Services gibt. Und in diesen unterschiedlichen Services, da finden wir halt welche, die wir jetzt heute verwenden wollen und welche, die wir jetzt heute nicht so unbedingt verwenden wollen. Ich rede heute jetzt ein bisschen weniger über das Thema virtuelle Computer, Mobile Services und so weiter und so fort, sondern die zwei Bereiche, die jetzt für diesen Vortrag besonders spannend sind, ist einmal der Service Bus. Denn im Bereich Service Bus, da gibt es dann später sowas, das nennt sich Event Hub. Und was das genau ist, das erkläre ich euch dann gleich nur ein bisschen auf Folien. Auch hier ist schon die erste Skalierungsmöglichkeit, denn ihr seht hier so eine Partitionsanzahl. Das heißt, bei einem Event Hub kann ich schon entscheiden, wie viele Partitionen brauche ich, um tatsächlich in der Lage zu sein, die geforderte Menge an Signalen entgegenzunehmen. Und für uns ist aber dieser Event Hub heute nur Entgegennahme, also Funnel In, und dann aber zumindest für heute noch aus bestimmten Gründen auch wieder Funnel Out. Das heißt, nach meiner Analyse mit Stream Analytics werde ich auch wieder in einen Event Hub die Daten rausgeben. Okay? Und der andere Bereich, den wir brauchen, ist eben dann hier Stream Analytics. Stream Analytics schauen wir uns tatsächlich im Detail an. Und was ich eben noch genannt hatte, ist, es gibt eben auch noch Machine Learning. Und das ist natürlich auch ein sehr geeignetes Ziel. Also wenn ich so ein Pre-Processing mit meinem Stream Analytics gemacht habe, dann schiebe ich dann vielleicht diesen Datenstrom, der da hinten rauskommt, in einen Machine Learning Algorithmus. Und der kennt eben Prediction, Vorhersagemodelle und kann dann alles Mögliche mir vorhersagen, was denn meine Daten zu bedeuten haben. Auch für das Thema Fraud Detection, also Missbrauch zum Beispiel von Kreditkarteninformationen, hat man üblicherweise eben nicht nur so ein Stream Analytics Ding oder so ein Complex Event Processing Ding in seiner Gesamtarchitektur, sondern vielleicht zusätzlich noch so Machine Learning Algorithmen, die eben analysieren aus den Informationen, wie hoch sind bestimmte Wahrscheinlichkeiten. Ja? So. Das ist erstmal alles, was wir brauchen. Und ganz kurz diese einzelnen Komponenten noch mal ein bisschen vorgestellt. Also Azure Event Hubs ist heute nicht das Kernthema, ist aber die Antwort auf diese Fragestellung. Und ich hatte ja IoT irgendwo im Titel. Ne? Und wenn ich jetzt wirklich mal ganz klassisch an Dinge denke, nämlich an Maschinen, und guck mir so eine Maschinenstraße an in einer Produktion, dann kann ich ganz einfache Mathematik machen, die jeder hier im Raum sofort nachvollziehen kann und die trotzdem erstaunlich ist. Ich habe 5 Sensoren pro Maschine, ein Signal jede Sekunde sind 300 Signale pro Minute. Ich habe 6 Maschinen in so einer Produktionsstraße und habe 4 Produktionsstraßen in einem Werk, sind wir schon bei 7200 Signalen pro Minute oder 432.000 Signalen pro Stunde. Und jetzt bin ich eine etwas größere Firma und habe 30 Produktionsstandorte und zack sind wir bei knapp 13 Millionen Signalen, die jetzt meine Software pro Stunde verarbeiten soll. Und dann stellt ihr euch die Frage, welche eigene Infrastruktur braucht ihr, um das entgegennehmen zu können? Das ist noch eine Rechnung mit echt kleinen Zahlen. Okay? Also es gibt Firmen, die haben deutlich mehr Produktionsstandorte und Produktionsstraßen und vor allem auch die Annahme, dass in so einer Maschine nur 5 Sensoren drin sind, ist noch relativ niedrig gewählt. Ja? Und dann merkt man relativ zügig, okay, ich habe tatsächlich doch so ein Big Data Problem. Und zwar jetzt auf einmal wieder nicht nur die Geschwindigkeit, sondern auch diese schiere Anzahl an Devices, an Signalen, die da kommen und die ich irgendwo erstmal aufnehmen muss. Und das eben dann zusätzlich in der entsprechenden Geschwindigkeit. Naja, das ist also die Fragestellung, ne? Wie kann ich denn das alles entgegennehmen und aggregieren, wenn ich Millionen von Quellen habe, mit einer hohen Datenrate und ich will so Art Near Real-Time Processing davon machen? Die Antwort, die Microsoft an der Stelle gibt, ist eben auch wieder eine Azure-Antwort, denn da gibt es Event Hub. Und Event Hub ist so ein Hyperscale, vollgemanagter, sicherer Service, der genau dafür gemacht ist. Der eigentliche Zweck ist, und das ist in meiner Demo ja heute ein bisschen anders, bei mir geht es da rein auf diesem Weg und auch wieder raus, aber der eigentliche Zweck von Event Hub ist der Weg rein, Funnel in. Also dieser große Trichter, der in der Lage ist, all das, was da kommt, entgegenzunehmen und dann wieder weiterzuleiten, zum Beispiel an mein Azure Stream Analytics. Und mein Azure Stream Analytics, was ist das genau? Naja, das habt ihr ja jetzt schon ein bisschen kennengelernt. Es ist eben so eine Complex Event Processing Engine, die als Abfragesprache so deklaratives SQL mit sich bringt und damit auch so ein vereinheitlichtes Programmiermodell. Ja? Also es ist nämlich so, dass ich zusätzlich zu diesen Eventströmen unter Umständen auch noch Referenzdaten haben könnte, die dann wieder eher klassisch vielleicht sogar aus einer SQL-Datenbank kommen oder zumindest in einem Azure Blob Store oder in einer Tabelle liegen. Und ich möchte ja jetzt diese Daten zusammenbringen. Auch dafür ist so eine Sprache wie SQL eben gut geeignet. Was man ja auch ein bisschen daran sieht, dass jetzt mit USQL, dieser neuen SQL-Abfragesprache für den Azure Data Lake, es möglich sein soll, künftig dann ganz unterschiedlichste Daten in unterschiedlichsten Formaten und aus unterschiedlichsten Quellen auch vereinheitlicht abzufragen. Das ist hier auch schon so ein bisschen ähnlich. Und was aber hinzukommt, ist diese Semantik für den zeitlichen Bezug. Also all die Operatoren, die diese Engine euch zur Verfügung stellt, die sind sich dessen bewusst, dass es da eben diesen zeitlichen Fortschritt gibt. Und wenn das benötigt wird für die entsprechende Abfrage, dann wissen die auch, wie sie dann darauf richtig reagieren. Ja? Und dadurch gibt es natürlich auch diese zusätzlichen Operatoren, wie eben Hopping Window, Sliding Window und ähnliches. Die sind nämlich hier eingebaut und erleichtern euch oder ermöglichen euch dann auch das zu tun, was ihr tun wollt. Ihr wollt eben Events filtern, vielleicht projizieren und so weiter und so fort oder einfach Aggregate bilden über einen bestimmten Zeitraum. Und wie das ausschaut, das sehen wir dann auch gleich noch. Bevor wir aber jetzt so langsam dann in Richtung der großen Demo kommen, ist es wichtig auch nochmal zu verstehen, was macht eigentlich so ein Event also aus? Einiges davon habe ich schon gesagt, ne? Ich habe ja immer schon über diesen temporären Bezug jetzt gerade viel gesagt. Es ist also tatsächlich so, dass aus Daten, die da irgendwo entstehen, immer so ein Event gebaut wird. Und ein Event hat dann eben diesen Rucksack, wo die eigentlichen Daten drin sind, der Payload, das die Information, die transportiert wird, und aber zusätzlich immer noch ein Timestamp. Solche Päckchen sind es am Ende, die als Strom hier durchfließen. Okay? Die sehen also immer so aus, dass es diese Kombination gibt. Warum brauche ich das? Naja, damit ich darauf eben temporär agieren kann, muss das gewährleistet sein. Und so eine Engine macht das üblicherweise so. Entweder ihr bringt hier in diesem Ding drin irgendwas mit und sagt, hey, da gibt es ja jetzt eine Entry Time, verwende die doch bitte auch, um diesen Stempel da oben drauf zu bappen. Also nimm einfach die Zeit quasi, die da drin steht, und das ist dann auch die Eventzeit. Oder aber man sagt der Engine, mach du das einfach für mich. Dann wird die Engine üblicherweise immer dann, wenn was reinkommt, einen Stempel draufhauen von dem Zeitpunkt, der dann gerade ist, wenn das Event im System angekommen ist. Ja? Aber am Ende sieht es immer so aus, das Päckchen, was da durchfließt. Und die Gesamtbeispielarchitektur, die wir jetzt gleich live kennenlernen werden, sieht halt eben so aus, dass wir irgendwo wieder die Erzeuger haben, die solche Events erzeugen, Dann gehen wir über Event Hubs, um das entgegenzunehmen. Wir machen ein bisschen Stream Analytics, eine kleine Abfrage drauf, schieben es dann wieder in einen Event Hub und der wird über einen Webservice quasi dann nach außen, also das, dieser Ergebnisstrom wird über einen Webservice per Signal A nach außen gegeben, sodass ich euch hoffentlich, wenn die Demo erfolgreich ist, am Ende einen Real-Time oder Near-Real-Time Dashboard zeigen kann, wo man ein bisschen was sieht, dass da auch wieder was ankommt. In einigen Demo-Sessions vorher hat immer dieser letzte Teil gefehlt. Und das war dann bei dem Marcel, den ihr heute noch kennenlernen werdet in der Microsoft Keynote und bei mir auch irgendwann so, dass wir gesagt haben, aber gerade der Teil ist es, der das am Ende präsentierbar macht. Ja? Auch jemanden, der jetzt die technischen Details gar nicht wissen will, sondern der wissen will, warum ist das cool und wie fühlt sich das an, wenn ich am Ende so ein Near-Real-Time-Dashboard habe. Und deswegen haben wir gesagt, das muss am Ende noch dazu. Einfach damit man mal sieht, also skizziert sieht, natürlich immer noch in einem sehr einfachen Demo-Szenario, was könnte man hinterher damit für eine Software bauen. Okay? Das kann man, glaube ich, jetzt schlecht lesen, oder?
Ja, total gut.
Total gut. Ist aber auch nicht so. Ja, genau. Das ist eigentlich auch das Wichtigste auf dieser Folie. Das könnt ihr noch weniger lesen. Genau, macht aber nichts. Ich erkläre es euch kurz. Also, das Szenario ist tatsächlich eine Tollstation. Was ist eine Tollstation? Naja, eine Mautstation. Und da gibt es üblicherweise nicht nur eine Durchfahrt auf so einer Mautstation, sondern mehrere so Boxen, richtig? An jeder Box ist vorne ein Sensor und hinten ein Sensor. Deswegen haben wir quasi zwei Input-Datenströme in diesem Gesamtsystem. Und wenn ich euch die ganz vollständige Demo heute zeigen würde, was ich aber nicht tue, dann kann man eben noch solche Referenzdaten aus einer Registrierungsdatenbank für Autos dazu matchen und die auch noch mit in die Analyse einbeziehen. Machen wir aber gar nicht. Das, was wir heute tatsächlich brauchen für die Demo, ist sogar nur der Sensor vorne, wo die Autos reinfahren in diese einzelnen Boxen. Und dann wird da aber halt mitgeschickt, okay, welche Box, was für ein Auto, Nummernschild von dem Auto und so weiter und so fort. Auch die Details nehme ich gar nicht her, sondern wir machen jetzt gleich mal so etwas Einfaches wie einen Counter drauf. Aber im Grunde genommen habe ich also zwei Datenströme, die reingehen und habe noch Referenzdaten dazu. Das ist so grob, was die Demo hergibt. So, um diese mit dieser Demo mal loszulegen, fangen wir mal damit an, dass wir erstmal unsere Azure-Infrastruktur aufsetzen und dann hinterher kurz uns das Projekt anschauen. Ja. Ihr hattet schon gesehen, dass es in diesem Service-Bus-Bereich jetzt hier schon bereits einen Service-Bus-Namespace gibt und da auch schon verschiedene Event-Hubs. Das habe ich schon mal vorbereitet, weil sonst die Zeit ein bisschen knapp werden würde. Also, hier gibt es einen Toll-Enter. Das ist der Event-Hub für die Sensoren vorne an der Mautstation. Und warum ich jetzt da trotzdem kurz drauf geklickt habe, ist einfach, weil ich hier bei der Konfiguration kurz zeigen wollte. Also, das war für Funnel-In. Da kann ich zum Beispiel sagen, okay, wie lange will ich diese Nachrichten, die da reinkommen, aufbewahren? Und auch über wie viele Partitionen will ich das machen, um dann unter Umständen das noch weiter zu skalieren. Ja? Was wichtig ist, wenn ich eine Software habe, die damit spricht, dann muss die manchmal wissen, wie viele solche Partitionen gibt es. Damit ich dann auch hinterher, also zum einen, wenn ich reinschiebe, dass ich das entsprechend unter Umständen schon verteile. Oder aber, wenn ich rausholen will, damit ich dann auch weiß, aus wie vielen solchen Partitionen muss ich hinterher wieder einsammeln. Ja? Das ist eigentlich das Einzige, was hier spannend ist. Ansonsten, wie gesagt, merkt ihr euch einfach, es gibt Toll-Enter. Das ist vorne an der Mautstation. Es gibt Toll-Exit, das ist hinten an der Mautstation. Und Toll-Output ist der Event-Hub, der jetzt so ein bisschen konstruiert ist, weil das mein Event-Hub ist, wo ich den Rückweg wieder mache nach dem Stream Analytics. Okay? So, das, was wir tatsächlich live machen, ist jetzt hier mal in diesen Stream Analytics-Teil reingehen und da mal sagen, ich möchte so einen neuen Stream Analytics-Auftrag machen. Und in dem Moment, wo ihr hier lest, Auftragsname, da wird eines sehr deutlich, tatsächlich ist das ein Job, ne, den ich jetzt hier zusammenbaue. Also ich stöpsel jetzt hier zusammen, was fließt in diesen Job rein, was soll auf diesem Job gemacht werden und wo fließt das dann hinterher wieder hin. Und dann starte ich den irgendwann. Das kommt nochmal dem Punkt nahe, den ich vorhin schon gebracht habe, mit, das läuft dann da. Also ich muss halt vorher mir überlegen, was will ich genau haben. Ich muss vorher meine Abfrage formulieren und dann lasse ich einfach einen Job laufen. Okay? So, den nennen wir jetzt mal hier NRW Conf 2015. Packen den mal hier. Lass mich mal kurz was gucken. Westeuropa wäre gut. So, also NRW Conf 2015 in Westeuropa. Dann steht hier Speicherkonto für regionale Überwachung. Dieses Speicherkonto ist quasi der Ablageort für das Monitoring, für das Logging von diesem Job. Das heißt, es gibt bis zu einem gewissen Maß eben dann auch Logs, die geschrieben werden, die Auskunft darüber geben, wie, was passiert in dem Job, läuft der, gibt es Fehlermeldungen und so weiter und so fort. Das wird irgendwo persistiert oder sollte irgendwo persistiert werden und dafür müsst ihr hier nur dieses Speicherkonto anlegen. Und dann kann ich schon sagen, okay, einen solchen neuen Job erstellen bitte. Und für die Beschreibung von einem Stream Analytics Job ist es auch wieder immer die gleiche Vorgehensweise. Ich habe nämlich hier Inputs, die auf Deutsch Eingaben heißen. Das ist auch immer spannend. Deutsch-Englisch ist immer eine Freude. Und da kann ich auswählen aus entweder Datenstrom oder solchen Referenzdaten, solchen eher statischen Verweisinformationen. Dann sage ich hier, ich nehme noch nicht das, was jetzt gerade in Vorschau gegangen ist und noch mehr IoT-mäßig aussieht, sondern ich nehme Event Hub. Das haben wir schon gehört. Und in diesem Event Hub nenne ich das Ganze hier einfach mal Entry Stream, verwende den Event Hub aus dem aktuellen Abonnement und hatte gesagt, toll, Enter ist quasi der Entry Stream. Dann kann ich noch sagen, was für ein Format, in dem Fall sage ich CSV, Komma separiert, UTF-8, alles gut. So, auf die gleiche Art und Weise machen wir auch noch den Datenstrom für das Ende der Mautstation. Also wieder Datenstrom, Event Hub.
Habe ich das mit CSV ausgewählt? Also das Format, was reinkommt?
Ja, genau. Genau. Das ist einfach, also du hast verschiedene Optionen, in welchem Format es quasi reinkommt und in welchem Format du es hinten wieder rausschieben willst. In dem Demo-Beispiel ist jetzt so, CSV kommt rein, wir schieben JSON raus, gleich sehen wir das noch, wenn wir den Output definieren. So, auch das bekommt ein Alias, nennen wir Exit Stream. Verwenden wieder den Event Hub aus dem aktuellen Abonnement, nennen das Ganze Toll Exit oder wählen den Event Hub Toll Exit, sagen auch hier wieder CSV, Komma separiert, UTF-8, alles ist gut. So, dann kann man jetzt hergehen und sagen, ich definiere erstmal die Ausgabe auf der anderen Seite. Am Anfang war es so, dass es eigentlich nur eine Ausgabe gab. Inzwischen ist das anders. Man kann hier auch mehrere Ausgaben hinzufügen. Und die Möglichkeit dessen, wohin ihr diesen Output schieben wollt, hat sich auch stark vervielfacht. Auch da gab es am Anfang sehr wenig Auswahlmöglichkeiten. Jetzt sieht man, es gibt hier Power BI in der Vorschau, es gibt aber eben SQL-Datenbank, Blobspeicher, Event Hub, Tabellenspeicher. Ihr könnt das Ganze wieder in den Service Bus schieben als Topic oder einfach in die Queue. Ihr könnt das Ganze auch direkt in DocumentDB schieben. Ja, wir nehmen auch hier wieder den Event Hub, wie schon angekündigt. Auch eine Limitation, nämlich dass man am Anfang quasi nur einen Output haben konnte, ist aufgehoben. Ich könnte jetzt hier auch mehrere definieren, mache ich heute nicht, sondern wir nehmen nur einen, der heißt Output. Und der Event Hub, wo das Ganze hingehen soll, ist eben Toll Output. Das sieht soweit alles gut aus. Jetzt wählen wir hier in dem Fall JSON und dann gibt es beim Format interessanterweise inzwischen auch noch eine Auswahlmöglichkeit, die gab es früher nicht. Wir nehmen Array, damit dann auch die Softwarelösung damit klarkommt. Ihr könnt aber das auch mal wechseln und einfach euch mal angucken, was bedeutet das dann im JSON-Output. Das eine ist halt, dann kriegt ihr noch extra Zeilen rein. So, wir wählen das Array. und hoffen, alles richtig gemacht zu haben. Auch noch, das war noch quasi Plumbing, ne? Also vorne anstöpseln, hinten anstöpseln. Jetzt kommt der eigentliche Kernpunkt und das ist die Abfrage. Und da, wie gesagt, müsst ihr eigentlich in der Regel den meisten Grips reinstecken. Ne? Was will ich hier tun? Wir fangen mal so an, dass wir, wie gesagt, nur ein einfaches Beispiel heute machen. Nämlich, ich möchte wissen, einen Count für diese einzelnen Boxen, damit ich dann hinterher unter Umständen beurteilen kann, hey, verteilen sich die Autos vielleicht ein bisschen ungleichmäßig, muss ich vielleicht, also oder sind alle Boxen sehr hoch ausgelastet und ich muss vielleicht noch zusätzliche solche Boxen aufmachen auf meiner Mordstation. Und deswegen möchte ich einfach mal den Count überwachen. Hier kann jetzt der Output-Alias hin und ihr seht schon, hier könnt ihr also jetzt mehrere solche Output-Aliase angeben, wenn ihr mehrere Outputs habt. Ihr könntet sogar verschiedene Abfragen hier reinpacken und dann unterschiedliches an unterschiedliche Outputs liefern. Da muss man ein bisschen aufpassen. Wie gesagt, am Anfang gab es diese Möglichkeit gar nicht. Jetzt, da das möglich ist, wäre meine Empfehlung aber immer noch, in einen so einen Job packt nur, was auch logisch irgendwie zusammengehört. Ne? Weil in dem Moment, wo ihr jetzt hier quasi mehrere Abfragen reinpacken könntet, in mehrere Outputs dann unterschiedliche Dinge rausschieben könntet, wird das ja unter Umständen sehr unübersichtlich und auch sehr intransparent und hat natürlich dann auch wieder zum Thema Skalierung die Frage, okay, wie mache ich da Ressourcenhandling oder was genau brauche ich an Kapazitäten? Also ich würde es immer so gruppieren, dass dieser Job hinterher einer ganz bestimmten Fragestellung dient. So, also hier hatten wir Output. Und wir nehmen tatsächlich nur diesen ersten Input-Stream, nämlich wo die Autos reinfahren in die Boxen. Das heißt also From Entry Stream. Und dann wollten wir das Ganze noch gruppieren. Man sieht hier sogar, es gibt manchmal so ein bisschen Intelligence. Ne? Auch für diese neuen Operatoren. Wenn das Netz noch besser ist, dann funktioniert das auch noch besser mit dem IntelliSense. Aber man sieht eben, dass er jetzt auch syntaxmäßig das erkannt hat, dass es einen solchen Operator gibt. Und wir wollen jetzt immer was bekommen von dem System alle 2 Sekunden. Und zwar eine Information über die letzten 10 Sekunden. Das macht so ein Hopping-Window aus. Ja? Wäre das jetzt alle 2 Sekunden über die letzten 2 Sekunden, dann wäre es ein Tumbling-Window, weil es genau immer überkippen würde. Hier springt es also immer quasi weiter und ich kriege alle 2 Sekunden eine Information über die letzten 10 Sekunden und wir müssen das Ganze natürlich noch pro Mautbox jetzt gruppieren, um da ein vernünftiges Ergebnis zu bekommen. So. Das sollte gut sein. Wir speichern das Ganze mal. Ich könnte das jetzt auch noch testen. Das mache ich jetzt aber mal, mache ich vielleicht noch mal kurz. Von meiner virtuellen Maschine aus allerdings, die ich hier schon irgendwo habe.
Das sind jetzt reale Daten.
Die simulieren wir gleich. Also die simulieren wir aus der Software heraus, aber die sollen natürlich halbwegs realistisch da was simulieren. Insofern, da kommt ein Datenstrom zustande, das seht ihr auch gleich in so einem Konsolenfenster, wo halt in einer bestimmten Frequenz, mit einer gewissen Verteilung einfach willkürlich jetzt diese Boxen beschossen werden mit Autos, die da reinfahren. Ja? Gehen wir kurz hier nochmal auf das Portal und in genau diesen gleichen Job rein.
Sind die Dinge pre-Border auch schon drin?
Also ich bin nicht immer genau auf dem aktuellen Stand, weil ehrlich gesagt ich so viele Probleme mit diesem Preview-Portal hatte, dass ich meistens die Demos immer hier drin mache und ich nur in das Preview-Portal gehe, wenn ich irgendwas hier nicht mehr machen kann. Das wird sich hoffentlich ja dann jetzt bald irgendwann vielleicht doch mal noch ändern, aber aktuell gucke ich immer erstmal hier und wenn es hier nicht geht, dann geht es vielleicht dann irgendwie im neuen Portal. Wir müssen mal kurz hier wechseln und gehen dann jetzt nochmal hier in meinen Stream Analytics Job mit dem Namen NRW Conf 2015. der hier sofort auftaucht. Da ist er schon. Hier war unsere Abfrage, die wir jetzt gerade da schon gespeichert haben. Und die kann ich jetzt eben testen. Für das Testen kann ich jetzt eine Datei auswählen. Üblicherweise eine JSON-Datei. Wir nehmen mal hier diese Entry-JSON-Datei, sagen Open. Und da muss natürlich dann ungefähr das drin sein, was ich vorher vielleicht mal so antizipiert habe, was tatsächlich auch als Strom dann reinkommt. Ja, das macht nichts. Das ist für das Testen ist das leider ein bisschen irreführend. Ja? Für das Testen habe ich es jetzt nicht probiert, ob inzwischen auch CSV geht. Früher ging nur JSON fürs Testen. Okay? Das heißt, da muss ich halt einfach nochmal eine JSON-Datei draus machen aus dem CSV, was ich bekomme und kann damit einfach ja nur mal testen, stimmt die Syntax, kann das irgendwie processed werden, was ich da jetzt bekomme? Und da sieht man schon, ja, das funktioniert irgendwie. Ne? Also ich habe hier einen Entry-Stream gehabt mit 23 Events drin und dann werden 15 Output-Zeilen daraus generiert mit dieser Abfrage. Das stimmt mich zuversichtlich, dass ich halbwegs alles richtig gemacht habe. Und dann kann ich auch tatsächlich hergehen und das jetzt als Job starten. Das ist der Zeitpunkt, ab dem ich dann die Abfrage nicht mehr ändern kann. Ich kann jetzt noch auswählen, soll das jetzt ab Zeitpunkt, dass der Job gestartet ist, loslaufen oder zu einer bestimmten Zeit. Wir wollen, dass es sofort losläuft, sobald der Job da ist. Und das ist tatsächlich das, was unter Umständen auch einen kleinen Moment dauern kann. Ja? Denn jetzt wird ja meine wahnsinnig komplexe Abfrage da auf dieser Infrastruktur so deployed, dass dann kontinuierlich dieser Job laufen kann und mit den entsprechenden Ressourcen auf Azure verarbeitet wird. Ja?
Wenn ich jetzt mein Hopping-Window mehrere Tage oder Stunden wäre?
Ja, die Frage kommt immer ganz gerne. Wenn mein Hopping-Window mehrere Tage oder Stunden ist. Also, es gibt, glaube ich, tatsächlich irgendwo Grenzen. Ich muss aber jetzt gerade die Antwort schuldig bleiben, wo die genau liegen. Was wichtig ist, ist aber, wenn ich gerade so vergleichende Operationen mache, dass ich immer das Fenster schließe. Also es könnte ja noch so ein Sliding Window geben, was es mir quasi ermöglichen würde, dass wenn Signale ausbleiben, dass das quasi unendlich läuft. Ne? Also nehmen wir an, ich will jetzt ermitteln, wie lange hat ein Auto in dieser Box verbracht. Aus irgendwelchen Gründen gibt es ein Signal, dass ein Auto da reingefahren ist, aber es kommt nie das Signal, dass das wieder da rausgefahren ist. Ne? Dann wäre das ja ein Problem für diese Azure-Plattform. Ja, das ist das Problem für den Autobesitzer und für den Fahrer, der da drin saß vielleicht, aber für Azure ist tatsächlich eben das Problem, das darf nicht sein. Deswegen muss ich dann angeben und sagen, okay, naja, wenn halt das Auto nach 3 Stunden da immer noch nicht wieder rausgefahren ist, dann vergiss es, das Auto. Ja? Ansonsten müsstest du nochmal auf mich zukommen, dass ich nochmal genau nachgucke, ob man irgendwo diese Grenzen nachlesen kann.
Aber es ist jetzt nicht, wenn ich jetzt da Stunden hätte und ich hätte mal das Stream einen Tag registriert, dass das ein Problem wäre?
Normalerweise nicht. Ja, normalerweise ist das kein Problem. Genau, so, das läuft jetzt hier auch schon. Damit wird es Zeit, vor allem weil ich auch zeitlich sonst schon wieder am Ende wäre, ganz kurz in die Lösung reinzugucken, die ich euch jetzt heute hier nicht ausgiebig präsentieren und erklären wollte. Das war nicht die Zielsetzung, denn ich glaube, das, was ihr dann gleich seht, ist viel, viel spannender. Aber es ist im Grunde genommen eine Lösung, wo ein Event-Producer drin ist. Da werden diese Events generiert, simuliert. Dann gibt es einen Event-Consumer. Das ist der auf der anderen Seite, nachdem das Ganze durch die Stream Analytics durchgeflossen ist, das Ganze wieder entgegennimmt. Und dann wird das auf so eine kleine Webseite hier, Tollweb, zur Verfügung gestellt, ja, per SignalR dahin gepusht, so dass ich ein Realtime-Dashboard zeigen kann, was wir ja hier schon mal aufmachen könnten. Gehen wir mal hier hin, machen mal diese Webseite auf. Dann sieht man, dass da eine Webseite ist, aber dass da halt eben noch nichts ankommt. Ja. So, schieben das vielleicht ein bisschen runter, wo ihr hier unten jetzt also diesen Zeitstrahl seht. Und jetzt lassen wir mal hier diese Lösung loslaufen. Und dann öffnen sich eben 2 Konsolenfenster. Das eine ist das hier jetzt unten. Da fließen die Daten rein. Ihr seht also, da wird Entry gesendet Und verschiedene Informationen kommen damit, da kann man mal lesen, Toyota, Honda, Ford, was weiß ich. Und ihr seht oben jetzt auch schon, okay, es kommen auf der anderen Seite auch Aggregationen raus. Ne? Also da sieht man Count und irgendwie wurde da also was gezählt. Und jetzt kommt der spannende Moment, wo wir mal prüfen, ob dann davon auch was auf der Webseite ankommt. Und ja, das ist so. Ja? Und das ist das, was so eine Lösung halt irgendwie vollständig macht. Jetzt seht ihr eben, okay, die Daten fließen direkt hier wieder hin. Ich kann das visualisieren und ich kann hier jetzt überwachen, wie verteilt sich das denn auf meine einzelnen Boxen? Wo gibt es vielleicht eine besonders hohe oder niedrige Auslastung? Muss ich den Verkehr anders steuern oder muss ich zusätzliche Boxen hinzunehmen? Und damit habt ihr ein vollständiges Szenario, was man dann auch jemandem, glaube ich, relativ einfach erklären kann, selbst wenn den die ganzen technischen Details nicht interessieren. Ja? So. Das war, um das Bild vollständig zu machen. Damit zum Abschluss kurz zurück zur Präsentation. Da sind ja so ein paar Folien drin, die ich jetzt nicht im Detail durchgehe. Die habt ihr dann später einfach als Referenz zur Verfügung. Ich habe hier noch ein paar Dinge nochmal aufgelistet, die man üblicherweise eben mit so einer Complex Event Processing oder Datenstromanalyse Engine machen möchte. Man möchte entweder projizieren, also das heißt, dass ich da oben in dem Payload alle möglichen Informationen habe, wovon ich aber nur ausgewählte Informationen tatsächlich brauche, dann habe ich oben und unten zwar die gleichen Events, aber mit einem unterschiedlichen Payload. Das zweite wäre, dass ich eben filtern möchte und sage, okay, ich will nur VW, das ist ja im Moment auch ein bisschen aktuell. Und dann fallen halt Events raus in dem unteren Datenstrom. Oder aber ich will so ein Tumbling-Window haben, wo es immer genau überfällt, also alle 10 Sekunden für die letzten 10 Sekunden. Oder aber ein Hopping-Window, so wie ihr es gerade in der Demo schon kennengelernt habt. Und das Letzte, was es dann noch gäbe, ist so ein Sliding-Window, wo im Prinzip jeder neue Event, also Beginn oder Ende, wieder ein Fenster initiiert. Okay? All das kann man aber auch in Ruhe nachlesen. Fragen würde ich gleich im Anschluss gerne noch machen, also zusätzliche Fragen, die es jetzt noch gibt. Ich mache einen ganz kurzen Wrap-up. Warum glaube ich, dass das wichtig ist? Naja, die Verarbeitung von solchen Datenströmen birgt halt ein paar eigene Herausforderungen. Also irgendwas, was vielleicht ein bisschen anders ist als das, was ihr heute macht mit Daten. Und deswegen muss man sich dem stellen, ein bisschen die Denkweise ändern. Near Real-Time ist, glaube ich, für viele von uns, von euch, in Zukunft ein immer größeres Thema, ein immer wichtigeres Thema. Und ihr habt hoffentlich gesehen, dass es auch heute schon im Microsoft-Kosmos jetzt speziell dadurch, dass es eben jetzt Azure Stream Analytics gibt, eigentlich ein ganz gutes Angebot schon gibt, was man mal hernehmen kann, um solchen Herausforderungen zu begegnen, das einfach mal auszuprobieren und sich zu überlegen, wo genau ist der Punkt in meiner Software, wo ich sowas gewinnbringend einsetzen könnte. Gewinnbringend insbesondere erstmal für den Anwender, für den Kunden. Ja? Dann hoffentlich dadurch auch für euch gewinnbringend. Das war die Session zum Thema Azure Stream Analytics, near real-time. Ich freue mich über Feedback. Denkt an die Feedbackbögen. Es gibt Preise zu gewinnen und es hilft uns wirklich, für euch hoffentlich auch dieses Event sowohl heute als auch in Zukunft erfolgreich zu machen, sodass ihr auch einen schönen Tag habt. Und wer noch ein bisschen was über mich lesen möchte, der kann das hier tun. Wie gesagt, die Folien gibt es. In den Folien sind dann auch noch ein paar Ressourcen genannt. Das soll es gewesen sein. Danke fürs Zuhören.